mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute über Ursachen der Schwankungen des Geldwertes von Milton Friedman, die Fortsetzung unseres gestrigen Hörsaales, sowie eine Gesprächsrunde mit dem Volks- und Wirtschaftswissenschaftler Karl Ludwig Holtfrerich zum Thema Geldpolitik und Inflation. In dieser Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, dreht sich bei uns alles ums liebe Geld. Aktuelle Anlässe dafür gibt es mehr als genug. Am vergangenen Wochenende haben die Chefs der Notenbanken und Aufsichtsbehörden das beschlossen, was im Fachjargon künftig Basel III heißen wird. Im Kern sind das strengere Regeln, um die Banken selbst in Krisenzeiten stabil zu halten. Im November sollen die Staats- und Regierungschefs die Vorlage absegnen. Zweiter Anlass ist das Übernahmeangebot der Deutschen Bank für die Postbank, verbunden mit einer kräftigen Erhöhung des Eigenkapitals sowie eine zusätzliche und völlig überraschende 40-Milliarden-Garantie des Staates für die Hypo Real Estate. Alles Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise. Gestern haben wir dazu mit einem Basisvortrag des berühmten US-Ökonomen Milton Friedman aus dem Jahr 1962 begonnen, den wir nun fortführen. Friedman ist 2006 in San Francisco verstorben und galt als einer der einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftler des vergangenen Jahrhunderts. Er propagierte stets einen freien Markt und verurteilte zu viele staatliche Eingriffe. Diese Auffassung findet sich dezidiert in seinem Werk Kapitalismus und Freiheit wieder, das er just in jenem Jahr schrieb, aus dem auch der heutige Hörsaalvortrag stammt. Friedman war ungarischer Jude und begann bereits im Alter von 16 Jahren ein Studium der Mathematik und Ökonomie. 1932 Bachelor of Arts, später Master of Arts. 1946 Abschluss der Dissertation. Von 1946 bis 1976 Lehrtätigkeit an der Universität zu Chicago. In den 50er Jahren kritisiert er zunehmend die Lehre von der Nachfragepolitik John Maynard Keynes. Einem breiten Publikum wird er als Kolumnist und in zahlreichen Fernsehsendungen bekannt. Auch prägt er finanz- und wirtschaftspolitische Entscheidungen der US-amerikanischen Regierung maßgeblich mit. 1977 emeritiert, forscht und lehrt jedoch bis zu seinem Tod an der Universität Stanford weiter. Wir verlesen nun wieder sein Manuskript.
Ein weitaus wichtigeres Moment, das wenigstens über kurze Perioden hinweg in Erscheinung tritt, haben wir vorhin erst einmal außer Acht gelassen, nämlich das Verhalten der Preise. Ein Beispiel. Wenn die Preise steigen, dann ist es teuer, Vermögen in Form von Geld zu besitzen. Nehmen wir an, die Preise stiegen pro Jahr um 10%, dann müsste jemand, wenn er seine Kassenbilanz, ausgedrückt in Waren und Dienstleistungen, konstant halten will, seinem Vermögen jedes Jahr 10% Geldscheine mehr hinzufügen. Er zahlt also eine Steuer von 10% auf seine Kassenbilanz. Natürlich wird er dem Rechnung tragen. Und umgekehrt, wenn die Preise jährlich um 10% fallen, fließt ihm de facto pro Jahr ein Gewinn von 10% dafür zu, dass er seine Kassenbilanz konstant hält und ihm wird mehr an verfügbarem Bargeld liegen. In der Praxis wird nun die Wirkung von Preisbewegungen oftmals durch die Tatsache verdunkelt, dass man diese Preisveränderungen nicht voraussieht. Während der Anfangsstadien einer Inflation zum Beispiel glauben die Menschen oft, dass das Steigen der Preise zeitlich begrenzt sei und neigen dazu, eher mehr als weniger Vermögen in der Form von Bargeld bereitzuhalten, denn sie nehmen an, dass die Preise fallen werden. Hält das Steigen der Preise an, so ändern sich ihre Erwartungen. Sie befürchten weitere Preissteigerungen und vermindern in drastischer Weise den Bargeldanteil ihres Vermögens. Bei jeder großen Inflation steigt also zunächst der Wert des Bargeldbestandes, ausgedrückt in Waren und Dienstleistungen oder durch eine bestimmte Zahl von Monatseinkommen, und sinkt dann nach einer Pause rapide ab. Nehmen wir nun an, dass der für eine Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit erstrebenswerte Umfang der Privatliquidität im Durchschnitt der Höhe eines Monatseinkommens entspricht. Und nehmen wir weiter an, dass die Anzahl der Geldscheine, den herrschenden Preisen entsprechend, höher ist, dass sie sich im Extrem auf die Höhe von 2 Monatseinkommen beliefe, was würde geschehen? Offensichtlich würde die Bevölkerung versuchen, ihren Bargeldbestand zu reduzieren. Wie könnte sie das tun? Indem sie für Waren und Dienstleistungen mehr ausgibt, als sie zum gleichen Zeitpunkt aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen bzw. als Lohn erhält. Nun kann aber die Gesellschaft als Ganzes nicht mehr ausgeben, als sie einnimmt. Die Ausgaben der einen Person oder des einen Unternehmens sind die Einnahmen eines anderen. Die gesamten Ausgaben müssen den gesamten Einnahmen gleich sein. Gibt es nun einen wirksamen freien Markt, gleichgültig ob eine offizielle freie Marktwirtschaft oder einen inoffiziellen Schwarzmarkt, sodass die Preise unbehindert steigen können, treibt der Versuch jedes Einzelnen, mehr auszugeben, als er einnimmt, die Preise in die Höhe. Wie hoch werden sie gehen? Wenn es keine Veränderungen in der Anzahl der umlaufenden Geldscheine oder hinsichtlich anderer Voraussetzungen gibt, steigen sie schließlich auf das Doppelte ihrer ursprünglichen Höhe, da an diesem Punkt der gesamte Geldbestand der Höhe eines Monatseinkommens entspricht. Wenn die Preise nicht ungehindert steigen können, weil es sich um offiziell verordnete Preise handelt, die der Entwicklung nur schwerfällig folgen, und wenn Geschäfte zu anderen Preisen wirksam unterbunden werden, treten weit verbreitete Verknappungen auf. Lange Schlangen vor den Geschäften, man versucht, mehr zu kaufen, als es zu kaufen gibt. Liegen die offiziellen Preise sehr tief unterhalb des Niveaus, das innerhalb einer freien Marktwirtschaft bestimmend wäre, und werden sie streng überwacht, wird das Geld im Endergebnis zwecklos. Genau das passierte in Westdeutschland unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben schon gesagt, dass diese Entwicklung zum Tauschhandel führte. Das aber entsprach den Erfordernissen in keiner Weise und so führte sie gleichzeitig zu bestimmten Formen einer Ersatzwährung. Zigaretten wurden die Währung für kleinere Transaktionen, als Zahlungsmittel für größere Abschlüsse wurde zum Beispiel Cognac benutzt. Eine sehr unzureichende Währung, aber besser als gar keine. Im Allgemeinen lässt man die Dinge nicht bis zu diesem Punkt laufen. Sogar offiziell verordnete Preise werden dem Druck der Notwendigkeit angepasst, wenn auch vielleicht langsam und unelastisch. Wenden wir uns wieder jenem anderen Fall zu, in dem die Preise sich frei bewegen können. Die Öffentlichkeit kann hier auf den Wert des Gesamtbestandes an Geld in beliebiger Weise Einfluss nehmen, auch wenn sie vielleicht keine umfassende Kontrolle über die Zahl der in Umlauf befindlichen Geldscheine ausübt. Und zwar kann sie das, indem sie die Preise hochsteigert oder indem sie sie herunterzwingt. Hier wird nun ein einzigartiger Wesenszug des Geldes deutlich. Der Gesamtwert aller Geldscheine, ausgedrückt durch Waren oder Dienstleistungen, hängt nicht im Mindesten von der Zahl der Geldscheine ab. Meines Wissens gibt es keinen anderen Artikel, auf den das zuträfe. Die Zahl zum Verkauf stehender Schuhe, eines Schuhgeschäftes etwa, beeinflusst den Gesamtwert aller Schuhvorräte, ausgedrückt durch andere Waren oder Dienstleistungen. Und dasselbe gilt für Häuser, Gemälde oder Fahrräder. Aber die Anzahl von Einheiten dessen, was wir Geld nennen, berührt nicht den Gesamtwert des gesamten Geldes. Wenn es doppelt so viel Geldscheine gäbe, wäre jeder von ihnen, immer ausgedrückt durch andere Waren oder Dienstleistungen, eben nur halb so viel wert. Das gilt entsprechend für alle anderen Größenordnungen. Die jeweilige Vermehrung oder Verminderung der Anzahl der Geldscheine mögen deren Gesamtwert zwar insofern betreffen, als sie das Ausmaß der Preisbewegungen und damit die Kosten des Besitzes von Bargeld beeinflussen. Aber die Anzahl der Geldscheine als solche ist äußerst bedeutungslos. Aus dieser Analyse folgt, dass Veränderungen des Preisniveaus, Schwankungen des Geldwertes, im Prinzip aus zwei sehr unterschiedlichen Ursachen entstehen können. Auf der einen Seite können Änderungen der Summe Geldes, die man verfügungsbereit halten möchte, zu Änderungen des Wertes jedes einzelnen Geldscheines auch dann führen, wenn die Anzahl der im Umlauf befindlichen Geldscheine konstant bleibt. Wenn die Bevölkerung also das Einkommen von 5 Wochen in Form von Bargeld besitzen möchte, wohingegen man früher nur das von 4 Wochen zurücklegte, würden die Preise um 20% fallen müssen. Veränderungen in der Nachfrage nach Geld stellen daher eine mögliche Ursache der Schwankungen des Geldwertes dar. Die andere mögliche Ursache liegt in Veränderungen in der Anzahl der Geldscheine, im Gesamtbestand an Geld in Nennwerteinheiten. Wenn die Summe Geldes, die man verfügungsbereit besitzen möchte und die hier ausgedrückt sei in der Form von Einkommen per Woche, konstant wäre, dann würden Veränderungen in der Quantität der Geldnennwerteinheiten zu entsprechenden Veränderungen im Preisniveau und damit zu entgegengesetzten Veränderungen des Geldwertes führen. In der Praxis sind die beiden Ursachen der Schwankungen des Geldwertes wirksam gewesen, aber sie haben sehr unterschiedliche Rollen gespielt. Privatwirtschaftlich bestimmte Veränderungen in der Geldnachfrage haben sich primär über sehr lange Perioden hinweg als wichtig erwiesen und haben sehr langsam und stufenweise gewirkt. Sie sind nur spürbar geworden, wenn sich der Vermögensstand einer Gesellschaft, ihre finanzielle und institutionelle Struktur, stufenweise verändert haben. Das vielleicht auffälligste Resultat einer ausgedehnten Erforschung der historischen Tatsachen liegt darin, dass Veränderungen im allgemeinen Preisniveau, die in ihrem Umfang an die Substanz gehen, fast immer Veränderungen des Geldumlaufs, der Zahl der nominellen Geldeinheiten widerspiegeln. Lassen Sie mich ein paar schlagende historische Beispiele anführen. Die Entdeckung von Gold- und Silberschätzen in Amerika im 16. Jahrhundert hatte eine weltweite Preisrevolution zur Folge, durch die plötzliche Zunahme der Menge an wertvollen Metallen in der ganzen Welt. Dagegen führte die Ausbreitung des Goldstandards der Währungen in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, von England aus nach Deutschland und Frankreich, sowie seine Wiedereinführung durch die Vereinigten Staaten, zu einem allgemeinen Sinken der Preise, da nun die Quote an werthaltigen Metallen pro Einwohner des Goldstandardbereiches reduziert wurde. Zwischen 1890 und 1913 stieg das Weltpreisniveau infolge von Goldfunden in Südafrika und Alaska sowie als Resultat der Verbesserung des Cyanidprozesses der Reingoldgewinnung aus minderwertigen Goldadern. Die großen Inflationen nach den beiden Weltkriegen bieten sogar noch eindringlichere Beispiele. Die verzweifelt nach finanziellen Mitteln Umschau haltenden Regierungen nahmen in steigendem Maße Zuflucht zu den Druckerpressen, mit dem Resultat, dass die Preise fantastische Höhen erklommen. Ein interessantes Beispiel für die Bedeutung des Geldumlaufs liefert das Nachweltkriegsrussland unter seiner neuen kommunistischen Führung. Die kommunistische Regierung druckte immer mehr Papierrubel. Die Rubelpreise stiegen und die Papierrubel waren binnen kurzem wertlos. Zur gleichen Zeit jedoch zirkulierten noch die alten zaristischen Rubel. Da die Monarchie nicht mehr existierte, folglich auch keine zaristischen Geldscheine mehr neu gedruckt und in Umlauf gebracht werden konnten, war die Zahl dieser alten Rubel begrenzt. Sie behielten nicht nur ihren Wert, er stieg, ausgedrückt in kommunistischen Rubeln, mehr und mehr. Wie wir feststellen konnten, beeinflussen natürlich Veränderungen der Quantität des Geldes ihrerseits jene Papiergeldmenge, die man verfügbar besitzen möchte. Als während der Rieseninflationen die Preise stiegen, wurde der Besitz von Geld immer teurer. Die Menschen reduzierten eiligst ihren Bargeldbesitz. Dasselbe Phänomen lässt sich in weniger extremen Zeitabschnitten beobachten. Dabei verhalten sich Änderungen des Geldumlaufs und der Preisbewegung nicht unmittelbar proportional. Die von mir angeführten Beispiele beziehen sich im Wesentlichen auf größere Schwankungen des Geldwertes. Was jedoch für sie gilt, gilt auch für jene Schwankungen, die im Verlauf sogenannter Konjunkturzyklen oder Wirtschaftszyklen innerhalb kapitalistischer Länder auftreten und die ebenso in verschiedenen Formen, offiziell niemals zugegeben, in totalitären Staaten existieren. Solange die gesamte Geldmenge sich nicht abrupt ändert, ändern sich die Preise und die wirtschaftliche Aktivität ebenfalls nicht abrupt. Zwar gibt es Schwankungen, doch sie sind milder Art. Jede ernsthafte Schwankung im Verlauf eines Konjunkturzyklus ist noch immer von einer ernsthaften Schwankung innerhalb der gesamten Geldmenge begleitet worden. Das dramatischste Beispiel dafür ist die Wirtschaftskrise von 1929 bis 1933. In den Vereinigten Staaten fiel die Höhe der gesamten Geldmenge um ein Drittel, bei weitem der schwerste Sturz in der Geschichte der USA. Und sie fiel um dieses Maß nicht, weil sie fallen musste, sondern weil die für die Währung zuständige Behörde, das Federal Reserve System, eine außerordentlich unkluge und gar nicht wünschenswerte Politik verfolgte. Hätten die Behörden vernünftige Maßnahmen ergriffen, hätte sich die gesamte Geldmenge nicht verringern müssen und in diesem Falle wäre die große Depression in den Vereinigten Staaten wie in der ganzen Welt wesentlich milder und kürzer gewesen. Fassen wir zusammen. Schwankungen des Preisniveaus oder des Geldwertes haben in der Geschichte bis jetzt primär Veränderungen in der Menge der Geldnennwerteinheiten widergespiegelt. In früheren Zeiten traten solche Veränderungen oftmals als Folge der Entdeckung von wertvollen Metallen, aber vielfach auch als Konsequenz landesherrlicher Finanzpolitik auf. Heutzutage steht der nominelle Vermögensbestand an Geld fast überall in der Welt unter der direkten Kontrolle staatlicher Behörden und Veränderungen in diesem Vermögensbestand an Geld sind ein Resultat staatlicher Finanzpolitik. Jeder von uns fühlt sich natürlich versucht, die Schuld für eigene Fehler auf andere zu wälzen, und Regierungen sind in diesem Punkt keineswegs immun. Sie werden immer wieder versuchen, Spekulanten oder etwa solchen, denen sie das Hamstern vorwerfen, oder anderen Privatpersonen, die Schuld für jene Preisschwankungen zuzuschieben, für die sie selber verantwortlich sind.
Sie hörten den zweiten Teil des Vortrages über Ursachen der Schwankungen des Geldwertes von Professor Milton Friedman. Wir verlasen das von ihm im Jahr 1962 verfasste Manuskript.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Geldpolitik und Inflation. Unter diesem Motto steht nun eine Expertenbefragung der Kollegen Ruprecht Kurzrock und Dieter Kampe. Für die Sendereihe Funkuniversität des damaligen Senders RIAS 1 haben sie 1986 in Berlin mit Karl Ludwig Holtfrerich gesprochen. Holtfrerich, 1943 in Westfalen zur Welt gekommen, hat in Münster und Paris studiert. 1971 wird er promoviert. Danach steht er zunächst in Diensten des Bundesverbandes der deutschen Industrie und leitet die Abteilung Außenhandel. 1974 bis 1980 Assistenzprofessor für Volkswirtschaft und Wirtschaftsgeschichte an der Freien Universität Berlin, einschließlich eines Auslandsaufenthaltes an der Harvard University. 1979 Habilitation. 1980 bis 83 Professor an der Johann-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Danach bekommt er einen Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der FU Berlin. Seit Oktober 2007 im Ruhestand. Seit 2008 ist Professor Karl Ludwig Holtfrerich Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Was ist Inflation und was kann man dagegen tun? Das, meine Damen und Herren, ist der Gegenstand der folgenden Unterhaltung. Wenn heute das Wort Inflation fällt, dann weiß jeder sofort, das ist etwas Schlechtes. Aber wie so häufig, wenn es um Geld und Finanzen geht, wissen wir wenig Genaues und Konkretes. Wir alle erleben und erleiden die Inflation als Einkommensbezieher, denn Lohnerhöhungen sind ja nur zum Teil wirkliche Erhöhungen der Kaufkraft. Ein Teil der nominalen Lohnerhöhung wird aufgefressen von der Inflation. So übersetzt bedeutet Inflation, dass wir für eine bestimmte Geldmenge im Lauf der Zeit immer weniger Waren erhalten, dass also das Geld immer weniger wert wird. Wie, Herr Professor Holtfrerich, kann man diesen Geldwertschwund eigentlich erklären? Und wie äußert er sich sonst noch, außer im Kaufkraftschwund? Aber genau der Geldwertschwund ist zunächst mal die Frage, über die wir sprechen wollen.
Herr Kurzrock, wenn Sie sagen, Inflation bedeutet eine Verminderung der Kaufkraft, dann heißt das, der Kaufkraft unserer Löhne, Gehälter, Renten oder auch unserer Ersparnisse bei den Banken. So haben Sie damit das angesprochen, was in der Öffentlichkeit an der Inflation als besonders bedrohlich empfunden wird. Alle, die Geldeinkommen beziehen und es auf die hohe Kante legen, diejenigen, die aus Versicherungsverträgen, langfristigen Mietverträgen, festverzinslichen Wertpapieren oder Geschäftsverträgen in Zukunft Geldzahlungen in bestimmter Höhe, die schon heute festgelegt ist, zu erwarten haben, können offenbar unliebsame Überraschungen erleiden, wenn die 1000 Mark, die sie in einem Jahr erst ausgezahlt bekommen, wegen einer etwa 10%igen Inflation dann nur noch die Kaufkraft von 900 Mark hat. Wohlgemerkt, ich habe gesagt, können unliebsame Überraschungen erleiden, denn in einer Volkswirtschaft, in der jeder eine 10%ige Inflationsrate erwartet, die dann auch tatsächlich eintritt, gibt es selbstverständlich diesen Überraschungseffekt nicht. Die Volkswirtschaft tendiert dann dazu, sich ganz auf diese Preissteigerungsrate einzustellen, wenn keine Hindernisse, zum Beispiel gesetzlicher Art, bestehen. Dann wird das, was man wirklich im nächsten Jahr an Kaufkraft aus Löhnen, Mieten oder Zinsen mehr haben will, als Forderung auf einen um 10% höheren Betrag als heute nominal draufgepackt. Aus einer 3%igen Lohnerhöhung bei erwarteter Geldwertstabilität wird dann eben eine 13%ige. Aus einem Zinssatz von 3% kann dann ebenfalls einer von 13% werden. Sätze, die in den USA in den letzten Jahren durchaus erreicht und überschritten wurden. In einem solchen Fall bleibt der Kaufkraftschwund, von dem Sie sprachen, bei Löhnen und Ersparnissen trotz der Inflation aus. Die Ökonomen sagen von einem solchen Fall, dass keine Geldillusionen bestehen. Das heißt Illusionen darüber, dass eine Mark gleich einer Mark bleibe. Dieser Grundsatz, Mark gleich Mark, liegt nun aber ganz allgemein unserem Rechtssystem zugrunde. Wer zum Beispiel vom Finanzamt eine Lohnsteuerrückerstattung bekommt, erhält nur einen fixen Geldbetrag, ganz gleich in welchem Ausmaß die Inflationsrate die Kaufkraft dieses Betrages inzwischen vermindert hat. Ich will damit nur sagen, selbst dann, wenn jeder die tatsächliche Inflationsrate exakt erwarten würde, Geldillusionen also nicht vorliegen, sorgt schon die Rechtsordnung bei uns dafür, dass für bestimmte Geldzahlungen ein Kaufkraftschwund eintritt. Das gilt natürlich auch für das Bargeld, das wir alle ja in mehr oder weniger großen Beträgen auch in inflationären Zeiten mit uns herumtragen müssen. Hieran wird auch deutlich, warum Inflation auch als eine Art von Steuer betrachtet worden ist. Und zwar eine Steuer auf diejenigen, die Geld oder Geldvermögen besitzen. Der große englische Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes hat einmal gesagt, die Inflation sei diejenige Form der Besteuerung, der das Publikum am schwersten auszuweichen vermag und die selbst die schwächste Regierung durchsetzen kann, auch wenn sie sonst nichts mehr durchsetzen kann. So ein Zitat von ihm.
Das bedeutet also, dass sich niemand dem Phänomen der Inflation entziehen kann. Was sind eigentlich die Ursachen? Gibt es klar benennbare Verursacher der Inflation? In den 70er Jahren hatten wir ja in der Bundesrepublik eine sehr politische Debatte über die Inflation. Die Unternehmerverbände warfen den Gewerkschaften vor, ihre Lohnforderungen würden das Preisniveau nach oben treiben, weil die Geldnachfrage größer werde als das Güterangebot, was unausweichlich zu höheren Preisen führe. Die Gewerkschaften warfen wiederum den Unternehmern vor, dass in vielen Branchen nicht mehr der Wettbewerb die Preise bestimme, sondern dass auf monopolistischen, oligopolistischen oder zumindest kartellierten Märkten die wenigen Anbieter die Preise nach Gutdünken festlegen können, was die Preise letztlich künstlich nach oben treibe und damit Inflation bedeute. 1972 warnten das Kartellamt und der Sachverständigenrat übereinstimmend vor der Marktmacht großer Anbieter und den Folgen für die Preisstabilität. Welcher dieser Vorwürfe trifft denn nun eigentlich das wirkliche Problem?
Herr Campe, inflationäre Prozesse lassen sich nicht monokausal, also nur durch eine Ursache, erklären. Das, was Sie genannt haben, sind auch Argumente in der politischen oder wirtschaftspolitischen Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Parteien oder sozialen Gruppen. An allen ist etwas dran, aber sie können das Phänomen nicht allein erklären. Inflationen sind das Ergebnis eines ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Interaktionsprozesses mit Einflussbeziehungen über die Ländergrenzen hinweg, also nicht nur national. Im Vergleich zu anderen Industriestaaten, zum Beispiel auch zu den USA, ist die Bundesrepublik in den 70er Jahren ja noch mit vergleichsweise mäßigen Preissteigerungsraten davongekommen. Gesellschaftliche Gruppen und der Staat versuchen natürlich, die Verantwortung für solche Entwicklungen von sich selbst auf andere abzuschieben. Die Unternehmer versuchen sie den Gewerkschaften zuzuweisen und umgekehrt. Die wirtschaftspolitischen Instanzen wiederum verweisen auf Entwicklungen im Ausland, die ihrer Kontrolle entzogen seien. Zum Beispiel wurde die Dollarschwemme im System fester Wechselkurse bis 1973 als eine Inflationsursache von der Regierung herausgestellt oder, wie allen bekannt, die Ölpreisschocks danach. Natürlich stimmt es, dass die Marktmacht der OPEC oder der Gewerkschaften und Großunternehmen im Inland Preiserhöhungstendenzen auslösen kann. Das heißt Umstände, die mit der Kosten- und Gewinnentwicklung, also mit der Angebotsseite der Wirtschaft, zusammenhängen. Man spricht in diesen Fällen von angebotsbedingter im Unterschied zu nachfragebedingter Inflation. Diese von Gewerkschaften oder Großunternehmen oder der OPEC geäußerten Ansprüche auf Verbesserung der eigenen Position am Markt können jedoch nur dann in einen länger andauernden Inflationsprozess einmünden, wenn der monetäre Mantel der Wirtschaft, mit anderen Worten die Geldmenge, erhöht wird. Damit sind wir bei der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Inflation, nämlich die Aufblähung der Geldmenge oder einfacher die Geldblähe, wie es im Titel eines in der Nazizeit veröffentlichten Buches auf Deutsch ausgedrückt wurde. Je größer die umlaufende Geldmenge, desto höher die Preise. Das war schon der von der klassischen Quantitätstheorie im 18. Jahrhundert ausgedrückte Erklärungszusammenhang. Die Wertschätzung der Goldwährung, die sich im 19. Jahrhundert fast weltweit durchsetzte, beruhte eben darauf, dass Goldgeld nicht, wie Papiergeld und Kreditgeld, beliebig vermehrbar war und dass deswegen mit den Konjunkturen zwar starke Preisschwankungen auftraten, ganz langfristig aber das Preisniveau relativ stabil blieb. Bezeichnenderweise existierte in allen großen Inflationen der letzten 200 Jahre keine Bindung der Währung an ein Währungsmetall mehr. Die große französische Inflation nach der Französischen Revolution beispielsweise, die große Inflation im amerikanischen Bürgerkrieg oder in Deutschland nach dem Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Das gilt auch für die heutigen Inflationen in Südamerika beispielsweise oder in Israel. Im Allgemeinen bedient sich in solchen Situationen die Regierung der Notenpresse, um ihre Haushaltsdefizite zu finanzieren. Auf diese Weise pumpt der Staat Nachfrage und neues Geld in die Wirtschaft. Dies kann in einer Situation wie der Weltwirtschaftskrise nach 1929 mit großer Arbeitslosigkeit, unausgelasteten Kapazitäten und fallenden Preisen nicht nur unschädlich, sondern zur Stabilisierung der Wirtschaft sogar geboten sein. In Kriegszeiten bis hin zum Vietnamkrieg hat sich der Staat jedoch ohne Rücksicht auf die Stabilität der Wirtschaft der Notenpresse bedient.
Dem Staat fällt es demnach am leichtesten, aus dem inflationären Prozess einen Gewinn zu ziehen. Wie aber sieht es generell aus mit den Wirkungen der Inflation auf die Lebensumstände bestimmter sozialer Gruppen? Gibt es benennbare Gewinner und Verlierer in einem inflationären Prozess? Trifft die Inflation nur den kleinen Mann, der ein Geldeinkommen bezieht, oder ist auch der reiche Mann, der ein Vermögen in Sachwerten angelegt hat, genauso betroffen?
Herr Campe, der schon zitierte englische Ökonom John Maynard Keynes hat hierzu treffend gesagt, und da zitiere ich ihn, eine Veränderung im Preisniveau hat eine soziale Bedeutung nur insoweit, als sie von ungleicher Wirkung ist. Zitat Ende. Mit anderen Worten, verschiedene Bevölkerungsklassen sind ungleichmäßig von einer Inflation betroffen, jedenfalls dann, wenn sich nicht die ganze Wirtschaft von vornherein darauf eingestellt hat. Liegt eine nachfragebedingte Inflation vor, so können die Unternehmen auf die gestiegene Nachfrage sofort mit Preiserhöhungen reagieren. Die Gewerkschaften werden zwar auch reagieren, können die Löhne mit einer zeitlichen Verzögerung aber erst bei neuen Tarifverhandlungen anpassen. Bei den Mieten und Zinsen auf Kredite, die Mittel oder langfristig festgelegt sind, findet eine Anpassung unter Umständen sehr viel später statt. Die Inflationsverluste, die hier für die Lohn- und Zinseinkommensbezieher entstehen, schlagen sich für die Unternehmen in zusätzlichen Gewinnen nieder. Sachwertbesitzer, beispielsweise auch Hausbesitzer, ziehen ebenfalls Vorteile, insbesondere wenn sie zuvor Kredite zu mäßigen Zinsen aufgenommen haben, die sie in entwertetem Geld viel leichter bedienen und zurückzahlen können. Sind die Gewerkschaften stark und die Altersrenten und sonstigen Renten dynamisiert, so kann man, abgesehen von der zeitlichen Verzögerung, auch die Lohn- und Renteneinkommen des kleinen Mannes vor den Folgen der Inflation zum großen Teil schützen. Was bleibt, sind dann die Inflationsverluste, die bei den Zinseinkommen der Sparer und Geldvermögensbesitzer eintreten, denen die Gewinne der Geldschuldner gegenüberstehen. Inflation bedeutet deshalb auch Umverteilung zu Lasten der älteren Mitbürger und zugunsten der jüngeren Generation, da die Älteren im Allgemeinen für ihren Lebensabend Ersparnisse angelegt haben, die jüngere Generation aber im Allgemeinen für die Ausbildung, Wohnungseinrichtung und für Hauskauf Kredite aufgenommen hat und verschuldet ist. Schließlich in internationaler Perspektive bedeutet Inflation aber auch Umverteilung zu Lasten der Gläubigerländer und zugunsten der Schuldnerländer. Die gegenwärtige Schuldenkrise der Dritten Welt hat nicht zuletzt damit zu tun, dass mit den Erfolgen bei der Inflationsbekämpfung, besonders in den USA, die geschilderte Umverteilung zugunsten der Schuldner aufgehört hat.
Herr Professor Holt-Friedrich, wenn wir jetzt zunächst mal bei dem binnenwirtschaftlichen Aspekt bleiben, so ist aus dem, was Sie bisher gesagt haben, ganz klar ersichtlich, dass es verschiedene Gruppen gibt, die in verschiedenem Maße an der Entwicklung einer Inflation mehr interessiert, teils interessiert, weniger interessiert, gegen sie eingestellt sein müssen, auf der einen Seite dann als extrem und auf der anderen Seite unbedingt daran interessiert wären. Das heißt, in dem Augenblick, in dem man von Inflationsbekämpfung spricht, stellt man sich bereits auf die Seiten bestimmter politischer oder sozialer Gruppen. Mehr angebracht, also in der Tat, wäre das Wort Steuerung. Und da frage ich mich nun zunächst, die moderne Kybernetik hat uns in ihrer Entwicklung ja ein Instrumentarium zur Verfügung gestellt, das im Ausgleich von Regelgrößen, Sollgrößen, Steuergrößen und so weiter die Aufstellung von Modellen ermöglicht, die mindestens in der Theorie so eingestellt werden können, dass das Ergebnis per Saldo dann für alle doch einigermaßen rational vertretbar ist. Warum ist sowas offensichtlich dann doch wieder in der Wirtschaft, in der Geldwirtschaft auch in diesem Falle nicht möglich?
In den Naturwissenschaften haben wir es prinzipiell mit einer konstanten Schwerkraft zu tun, beispielsweise der Erde. Die verändert sich nicht. In der Ökonomie benutzen wir zwar die Modelle ähnlich wie in den Naturwissenschaften, nur reagieren Wirtschaftssubjekte nicht mit derselben Konstanz, wie sie die Erde mit ihrer Schwerkraft aufweist. Und deswegen befinden wir uns ständig in einem Prozess der Anpassung der Modelle in der Ökonomie an tatsächliche Verhaltensweisen der Wirtschaftssubjekte. Nun, ich habe vorhin schon erwähnt, dass beispielsweise soziale Gruppen wie die Gewerkschaften oder die Unternehmer bestimmte Ansprüche an das Sozialprodukt stellen, weil sie mit der Lohnhöhe oder mit der Gewinnhöhe nicht einverstanden sind. Wenn eine Gruppe hier vorprescht, dann ist damit zu rechnen, dass andere Gruppen darauf reagieren. In welcher Form genau sie reagieren, ist aber nicht vorhersehbar. Das hängt auch von den Umständen ab, die die Wirtschaft ansonsten aufweist. Auch beispielsweise von der internationalen Konstellation oder von den politischen Verhältnissen in einem Lande. Insofern sind exakte Prognosen in diesem Bereich schwerer möglich als in den Naturwissenschaften.
Zu Recht verweisen Sie ja darauf, dass Wirtschaft ein sehr viel komplexerer Gegenstand ist als der Objektbereich Natur in den Naturwissenschaften. Von daher ist ja auch die Steuerung sehr viel komplizierter. Trotzdem muss natürlich die Wirtschaftswissenschaft versuchen herauszufinden, was sie den Wirtschaftspolitikern an effektiven Steuerungsinstrumenten anbieten kann. Da haben wir in den letzten 10 Jahren ja erhebliche Fortschritte gemacht in der Einsicht in die Komplexität des wirtschaftlichen Prozesses. In den 70er Jahren haben wir ja sehr naive Vorstellungen gehabt, zum Teil auch geschuldet an dem sehr naiven Keynesianismus, wie wirtschaftspolitische Steuerung möglich ist. Man hat damals geglaubt, man könne Inflation gegen Arbeitslosigkeit ausspielen. Das hat sich gezeigt, ist nicht so einfach möglich. Es entstand ein Phänomen wie die Stagflation, das gleichzeitige Auftreten von Inflation und Stagnation und Arbeitslosigkeit. Was bietet denn die Wirtschaftstheorie heute den Wirtschaftspolitikern an als Steuerungsinstrumente gegen die Inflation?
Die bisherige Diskussion hat ja schon gezeigt, dass Regierungen und Notenbanken heute verstärkt davon ausgehen, dass in der Kontrolle und Verstetigung des Geldmengenwachstums das entscheidende Mittel zur Kontrolle der Preisentwicklung und damit zur Kontrolle der Inflation liegt. Im Übrigen gleichzeitig das entscheidende Mittel zur Stabilisierung auch der Wirtschaftsaktivität. Dies ist die theoretische Erkenntnis, die der sogenannte Monetarismus propagiert. So ist zum Beispiel die amerikanische Zentralbank im Oktober 1979 zur Geldmengensteuerung monetaristischer Prägung übergegangen und hat eine Reduzierung der US-Inflationsrate von damals über 10% auf ca. 3,5% zurzeit erreicht.
In den meisten industriellen Gesellschaften leben wir heute mit einer schleichenden Inflation. Es gibt auch den Vorgang einer galoppierenden Inflation, wenn plötzlich die Inflation Prozentzahlen erreicht, die in sich mathematisch schon unsinnig sind, wie zum Beispiel 32.400% als monatliche Inflationsrate im Deutschen Reich 1923, galoppierend. Also es werden immer mehr Scheine gedruckt und man versucht, einer Entwicklung hinterherzulaufen, die man offensichtlich überhaupt nicht in der Hand hat. Frage, bedroht uns das?
Die deutsche Bevölkerung gilt als besonders inflationsempfindlich, weil wir zwei große Inflationen in unserer Geschichte hatten, die nach dem Ersten Weltkrieg und die nach dem Zweiten Weltkrieg. Dies waren ganz außergewöhnliche Situationen. Sie hatten mit der Finanzierung des Krieges zu tun und weiterhin nach dem Ersten Weltkrieg besonders mit den internationalen Konfrontationen in der Reparationsfrage. Eine Hyperinflation, also Preissteigerungsraten über 50% pro Monat, wie sie damals stattgefunden haben, ist in der heutigen Situation überhaupt nicht zu befürchten. Worüber wir gesprochen haben, ist die Frage, ob wir mit einer relativen Preisstabilität von maximal 2-3% Inflation pro Jahr leben oder ob wir Inflationsraten von 7, 10 oder 15% haben.
Da drängt sich ja die Frage auf, was ist denn damals geschehen, was nach unserer Meinung, der Ökonomenmeinung, heute nicht mehr geschehen kann? Was ist da konkret im Deutschen Reich 1923 geschehen?
Ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Wurzel dieser großen Inflation in der Kriegsfinanzierung lag. Das Budget, der Haushalt des Deutschen Reiches, war nach Beendigung des Krieges zum einen natürlich belastet mit Zinszahlungen auf die Schuld, die aufgelaufen war, um den Krieg zu finanzieren. Zum anderen dann mit den großen Kriegsfolgelasten, Renten, hinterbliebenen Versorgung und Ähnlichem. Und zum dritten und in besonderem Maße, das machte ungefähr 50% aus, mit Reparationsverpflichtungen. Innenpolitisch waren die Verhältnisse nicht stabil. Erzberger musste seine Steuerreform noch durchführen 1920, aber bis die ersten Einkommensteuern flossen, verging einige Zeit. Es waren also Verhältnisse ungeordneter Art in Deutschland da, Defizite, die über die Notenpresse finanziert wurden, Dinge, mit denen wir heute gar nicht konfrontiert sind. Defizite des Bundeshaushalts, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, sind im Vergleich zu denen der damaligen Zeit relativ gering.
Das bedeutet ja auch ganz konkret, was Sie geschildert haben, dass die Angst der Deutschen vor der Inflation darauf beruht, dass diese hyperinflationären Prozesse jedes Mal mit einer Währungsreform geendet haben. Dass also am Schluss praktisch ein ganz neues Geld eingeführt werden musste. Das ist aber nicht unbedingt die zwangsläufige Entwicklung hyperinflationärer Prozesse, wie wir in der Dritten Welt heute sehen. Dort gibt es ja Gesellschaften, vor allen Dingen in Südamerika, die mit extrem hohen, ja für uns unvorstellbaren Inflationsraten über Jahre, Jahrzehnte hinweg leben. Wie geht denn das überhaupt, dass eine Gesellschaft, die ja auch mit und vom Geld lebt, mit 3, zum Teil 4-stelligen Inflationsraten eine so lange historische Phase überhaupt überleben kann?
Im Unterschied zu der von mir angesprochenen großen deutschen Inflation während und nach dem Ersten Weltkrieg, die die deutsche Bevölkerung ja mit einem gewissen Überraschungseffekt traf. Immerhin hatten zuvor 100 Jahre Stabilität geherrscht, sind südamerikanische Länder an relativ hohe Inflationsraten seit Jahrzehnten gewöhnt worden. Die Bevölkerung hat einen Lernprozess durchgemacht und die Gesellschaft hat Mechanismen eingeführt, die einen großen Teil der Bevölkerung vor den Folgen der Inflation schützen. Ich denke insbesondere an die Indexierung von Löhnen, Renten, aber auch von Zinsen. Wenn wir von einer Inflationsrate von über 100% pro Jahr hören, dann wird uns Angst und Bange, weil wir meinen, wir würden in diesem Ausmaß dann zum Beispiel Ersparnisse bei der Bank verlieren. In südamerikanischen Ländern tritt dieser Effekt nicht ein. Die Ersparnisse werden dann eben mit 105% verzinst. Wenn man davon absieht, dass es natürlich bestimmte Verzögerungen in dieses Indexsystem eingebaut gibt, also die Zinsen werden nicht sofort angepasst, sondern erst mit einer zeitlichen Verzögerung. Aber große Teile der Bevölkerung in diesen Ländern sind vor den Folgen der Inflation geschützt. Deswegen können sie über Jahrzehnte damit leben. Und deswegen hinkt ein bisschen der Vergleich zu dem, was wir in Deutschland zweimal erlebt haben. Im Übrigen kann man ja alle paar Jahre, wenn die Inflationsraten zu hoch werden und das Rechnen mit Millionen, Milliarden unbequem wird, einige Nullen von der Währung abstreichen. Dies ist dann eben keine große Währungsreform, sondern etwas, was zum Beispiel in Frankreich auch gemacht worden ist unter de Gaulle. Es dient der Vereinfachung des Umgangs mit Geld.
Sie hörten die Gesprächsrunde Geldpolitik und Inflation mit dem Wirtschaftshistoriker Professor Karl Ludwig Holtfrerich, eine Aufzeichnung von 1986. Morgen im Hörsaal Wirtschaftsmacht und Staatsgefüge von Wilhelm Röbke sowie Leistungsgrenzen von Institutionen, flanellgraue Eminenzen, politische Gestaltung durch ökonomische Institutionen mit Michael Fritsch.